Ja, liebe Wahl, liebe Festgemeinde, willkommen im Pavillon der Hoffnung. So hieß vor 25 Jahren das Motto hier in diesem Hause. Heute ist es der Expo-Wahl. Welcome to the future war damals das Motto. So sollen Weltausstellungen ja sein, nicht? Das ist sowas wie eine große Zukunftsschau, ein Panoptikum der aufregenden Möglichkeiten, die für uns Menschen bereitliegen. Ich habe mir gedacht, es wäre echt interessant, mal jetzt so 25 Jahre danach so Interviews zu den Zukunftshoffnungen zu hören, die die Leute damals hatten. Was ist tatsächlich eingetreten? Was ist möglicherweise auch ganz anders gekommen? Ja, was würden die Leute sagen? Würden sie sagen, früher war die Zukunft auch besser? Wäre auf jeden Fall eine interessante Sache, das mal zu hören. Ja, es war eine ganz andere Zeit damals. Es war das Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung. Alles schien möglich. Mit dem Zerfall des Ostblocks sah mancher gar das Ende der Geschichte gekommen. Die Scorpions sangen Wind of Change. Ja, die Spaßgesellschaft trug selbst ins steife Deutschland eine gewisse Leichtigkeit rein. Und die Expo, so schreibt es Simon Benne jetzt jüngst in der Hatz, war vielleicht die letzte große Party vor dem großen Knall am 11. September 2001. Und im Bauch des Wals, Alexander Nordwotrop hat es eben schon angesprochen, befindet sich ja ein Kino. Darin lief auf der Expo ein Film, der die Zukunftshoffnung eines jungen Mannes beschrieb. Das haben wir eben im Trailer auch so ein bisschen gesehen. Ja, einer der, so wird's gesagt, auf der Suche nach sich selbst ist. Ich muss einfach weg, ich muss sehen, was mir die Welt zu bieten hat, sagt der Mann im Film. Ja, und seine Zukunftserwartung, die stelle ich mir so in etwa vor, wie Woody Allen sie mal formuliert hat. Der hat ja gesagt, alles in allem wird deutlich, dass die Zukunft große Chancen bereithält. Sie hat aber auch Fallstricke. Der Trick dabei ist, den Fallstricken aus dem Weg zu gehen, die Chancen zu ergreifen und bis 6 Uhr wieder zu Hause zu sein. Stichwort Spaßgesellschaft. Zu der Geschichte gehört noch ein anderer junger Mann, der hat weniger Spaß. Über den wird uns gleich der Mann der ersten Stunde des Expo-Wahls, der damalige Generalsekretär des CVJM, Ulrich Parzani, auch noch etwas erzählen. Aber ich fange jetzt mal an mit der Geschichte von dem ersten jungen Mann. Es ist nämlich eine Geschichte, die in der Bibel steht, im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel. Da heißt es, da kamen allerlei Leute zu Jesus, Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und Jesus sprach, erzählt ihnen ein Gleichnis, ein Mensch hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, so übersetzt es Luther. Haute also alles auf den Kopf. Und als alles verbraucht war, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben. Und ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Der machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring in seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, er ist wiedergefunden. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Typ, dieser Sohn? Ich würde sagen, einer, der, wie wir in unserer postmodernen Multioptionsgesellschaft oft zu finden ist, individualistisch, selbstbestimmt, wahrscheinlich risikofreudig, ein bisschen unkonventionell, der nimmt sein Leben selbst in die Hand. Vermutlich hat der Vater Großes mit ihm vor, was die Nachfolge im elterlichen Betrieb angeht. Doch der, wie das so bei Kindern ist, der hat so seine ganz eigenen Pläne, verlässt das Familienunternehmen und will seinem großen Freiheitstraum folgen. Man kann es förmlich spüren, nicht? Da war irgendeine Sehnsucht nach Leben, die er bei seinem Vater nicht stillen zu können meint. Er will endlich auftauchen ins Leben, so wie der Slogan des Expo-Wahls das ja auch formuliert. Wie sich das erfüllen würde, das wusste er vermutlich nicht einmal so ganz genau. Er wusste nur, was er nicht wollte. Er wusste, welche Fesseln er ablegen wollte. Das Korsett der geregelten Arbeitszeiten vielleicht. Ein bisschen mehr Work-Life-Balance muss doch möglich sein, oder? Oder auch die Übermacht des Vaters, der gleichzeitig sein Chef war, ist schon eine schwierige Konstellation, nicht? Wer will das schon? Noch dazu der ewige Bruder, der ihm vermutlich auf die Nerven ging. Kurzum, da war ein Freiheitsdrang, den er, so war er sich sicher, nur in Emanzipation, also in vollkommener Loslösung von seinem Ursprung unter Aufgabe aller bisherigen Bindungen verwirklichen konnte. Ja, und so fordert er sein Erbe ein, kappt alle seine Bindungen, bricht alle Beziehungen ab, endlich frei. Aber am Ende, er hat jetzt eine ganze Zeit gemacht, was ihm so Spaß macht, steht dann doch fest, der große Freiheitstraum floppt. In der sogenannten Freiheit verliert er alles. Seine Heimat, seinen Besitz, sogar seine religiöse Identität. Nicht? In alter Zeit war es schwer denkbar, dass jemand sein Land verlässt und doch seine religiösen Überzeugungen irgendwie bewahrt. Naja, und damit nicht genug. Der Sohn findet sich zur bloß animalischen Existenz herabgewürdigt. Und Jesus, der diese Geschichte ja als Gleichnis erzählt, will sagen, hier der Vater, das ist Gott. Und der Sohn, der Mensch. Und Jesus reißt damit nochmal eine tiefere Dimension auf, wenn es um Beziehungen geht. Er will sagen, der Mensch, der sich von seiner Gottesebenbildlichkeit abkoppelt, der seine Beziehung zu Gott, zu seinem Schöpferwillen kappt, der vergisst, wer er eigentlich ist. Und er landet deshalb sprichwörtlich bei den Schweinen. Er hat also nicht nur viele Beziehungen dran gegeben, deren Verlust vielleicht bedauerlich ist, aber irgendwie vielleicht auch verschmerzbar, sondern er hat im Grunde die Nabelschnur zum Leben selbst verloren und damit sich selbst. Es gibt nämlich im Grunde keine bindungslose Freiheit an irgendwas, an irgendein Glückskonzept, etwas, auf das man setzt, damit das Leben gelingt. muss man sich ja binden, geht ja gar nicht anders. Und das Konzept des Sohnes endet bei den Schweinen. Das ist für die Hörer von Jesus damals der GAU gewesen. Nicht schlimmer geht's gar nicht. Nicht bei den unreinen Tieren, eigentlich sogar noch drunter. Nicht? In der Nahrungshierarchie steht er ja eine Stufe unter ihnen. Er hat sich selbst verloren, seine Identität, seine Würde. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Keine Ahnung. Der von Gott befreite Mensch ist nun auch von sich selbst, von seinem Wesen entwest. Die Kreatur, die sich fern von Gott stellt, endet entstellt. Und seitdem er fremdgegangen ist, ist er sich selbst fremd geworden. Gibt es eine schlimmere Verlorenheit als den Verlust seiner selbst? Und spiegelt diese Geschichte nicht auch die Signatur unserer Zeit wider, wo Menschen sich selbst zu intelligenten Tieren downgraden und den Wert des menschlichen Lebens auf seine Wirtschaftskraft, auf seine Nützlichkeit, auf seine Funktionabilität reduzieren und die christlichen Werte des Vaterhauses dann auch mitunter enthusiastisch mit Füßen treten, weil man das nun endlich hinter sich hat? Ich meine, Emanzipation klingt ja ganz nett. Ja, ich war so frei, ich habe alle Leinen gekappt. Ist dumm nur, nicht, wenn es einem auf hoher See passiert, wenn man sich von seiner Rettungsinsel emanzipiert. Immerhin gut, wenn man das dann schnell genug merkt, dass einem was fehlt, wie der Sohn, dem auch in der vollendeten Freiheit bei den Schweinen die Sehnsucht nach Leben nicht abstirbt. Und der sie dann zu identifizieren weiß mit dem, der sie wirklich stillen kann, mit seinem Vater. Und während er noch überlegt, wie er diese Sehnsucht seines Lebens in Worte fassen kann, wie er sich ihm gegenüber erklären könnte, kommt der ihm schon entgegen, setzt ihn ohne weitere Erklärung wieder in seine Sohnesprivilegien ein und übertrifft alles, was sich der Sohn erträumt und erhofft hatte. Und schauen Sie sich das an, der alte Patriarch rennt. Man sollte meinen, er schreitet so würdevoll, als einer, der weiß, dass er jetzt am längeren Hebel sitzt und der Sohn ja augenscheinlich auch einen himmelschreienden Fehler gemacht hat. All das tut er nicht. Gott rechnet nicht. Er ist schon gar nicht so ein eisernes Prinzip. Er zeigt hier sein Vaterherz, wie er seinen Sohn liebt, wie er in seiner Abwesenheit gelitten hat, wie es ihn zu seinem Kind zieht, wie er während all der Zeit sehnsüchtig gebangt hat, dass er endlich die Kurve im Leben kriegt. Und so zeichnet Jesus ein Bild von seinem Vater im Himmel. Und ich finde, das sollten wir uns fürs nächste Gebet merken. Nicht, mit wem sprechen wir hier eigentlich? Der Sohn meinte ja, dass er sich so ein paar Sprüchges zurechtlegen muss, nicht, wenn er dann dem Vater wieder begegnet. Und dass das anscheinend mit irgendeinem nüchternen Buchhalter zu tun hat. Und einem Geschäftsmann, dem man irgendwie was bieten muss. Nicht? Ich könnte als Tagelöhner bei dir anfangen, sagt er. Und zählt alle seine Verfehlungen auf. Und Gott rennt. Und er verliert kein Wort über die Verfehlung und über die Vergangenheit. Er freut sich einfach, dass jetzt Neuanfang ansteht. Er freut sich, dass sein Sohn aufgetaucht ist ins Leben. Dass er wieder an dem Ort zurück ist, wo seine Beziehungen zum Vater, zur Umwelt und auch zu sich selbst wiederhergestellt sind. Er hatte sich selbst verloren. Tagelöhner sei er. Meine Güte, die Schweine haben ihn total verwirrt. Der Vater ruft es ihm neu ins Bewusstsein. Du bist doch mein Sohn. Du bist mein Sohn. An dieser Tatsache gibt es nichts zu rütteln, auch wenn du dir in der Zwischenzeit andere Wahlverwandtschaften gesucht hast. Wenn es auch ein großer Irrtum war, als du mit dem Weggang dachtest, ins Leben aufzutauchen und stattdessen abgetaucht bist, alle Brücken zum Leben hinter dir abgerissen hast. Du warst verloren, aber... Und das ist das Wichtige, du bist gefunden. Soweit der erste Sohn. Nun, Ulrich, musst du uns von dem zweiten Sohn berichten. Komm rauf auf die Bühne.